ich bin der Meinung, dass so die Bildungslandschaft jetzt gerade sich in die digitale Richtung entwickelt, in der ich schon immer war, und das freut mich. Also, und ich will mehr davon, ne? Ich will eh so unterrichten. Ich brenne eigentlich drauf, dass das endlich stattfindet. Und wir sind aber immer noch am Beginn von diesem ganzen Prozess, muss man wirklich sagen. Die müssen natürlich jetzt lernen, dass sie wirklich eine Verantwortung übernommen haben. Das muss man wirklich mal für einen Moment sacken lassen, was das bedeutet. Das heißt, dass die Serviceleistung des Lehrers, die wird nicht so wahrgenommen in der Regel von Schülern, aber Serviceleistung, dass er für Ruhe sorgt oder dass alle am Projekt arbeiten oder dass er sagt, nee, du kannst das jetzt noch nicht machen, du hast doch noch gar nicht den Text gelesen, wie willst du denn jetzt was zusammenklicken? All solche Dinge, die fallen weg, aber das heißt nicht, dass sie nicht mehr gemacht werden müssen. Das muss jetzt die Gruppe übernehmen. Es kann auch gut sein, dass ich sage, na, es gibt in der Retrospektive noch viele Dinge, die ich verändern muss. Aber das würde ich nicht als Rückschlagskriterium hinnehmen, sondern ich meine, irgendwann muss man anfangen und man muss halt häufig iterieren. Das ist ja auch in der Softwareentwicklung so, fail early, fail often.
Digital macht Schule, hört hin. Der Podcast des Hamburger Infoportals.
Digital macht Schule, hört hin, heißt diese Podcast-Reihe. Und heute ist Stefan Fuß zu Gast. Stefan, ganz herzlichen Dank, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin.
Wir wollen mit Stefan sprechen über sein Projekt, in der eine 6. Klasse agil arbeitet zum Thema Fake News. Ich habe schon ein bisschen was darüber gelesen und bin über Schulleiter Schlitzohr, Franz Faulpelz und Dunja Digitales gestolpert. Und dein Team, das Falschmeldung prüfen soll. Wir werden uns das jetzt alles mal nach und nach erklären lassen von Stefan Fuß. Er ist Lehrer an einem Gymnasium im Hamburger Nordosten, Lehrer für Englisch, Biologie, Medientechnik, Naturwissenschaften.
Genau, Naturwissenschaft und Technik.
Naturwissenschaft und Technik. Und wir springen vielleicht erstmal mitten rein und danach sortieren wir das ein bisschen auseinander. Ich stelle mir das in dieser Podcast-Reihe insgesamt immer so vor wie ein Satellitenbild, was man so ein bisschen kennt, wo es dann immer weiter rauszoomt. Am Anfang sieht man ein Haus und dann sieht man den Stadtteil, in dem das liegt, und dann sieht man ja, die Region oder den ganzen Kontinent am Ende. Und so würde ich jetzt gerne auch vorgehen. Das heißt, erstmal mittendrin in den Unterricht, in das Lernen in der Schule schauen, wie sieht das da aus, und dann weiter rauszoomen, gedanklich zu sagen, wie ist Stefan Fuß auf das gekommen, was er da gemacht hat? Wie ist die Idee von Didaktik dahinter, die Idee von guter Schule? Und noch weiter rauszoomen, zu überlegen, wie dann tatsächlich Stefan Fuß digitalen Wandel gelernt hat, wo er selbst seine Sachen dort sich angeeignet hat, woher er seine Ideen hat und so weiter. Aber wir starten mit dem Nah-dran-Zoom. Wenn ich jetzt also von oben in deine Schule reingucken könnte und da arbeitet gerade die 6. Klasse, was würde ich sehen?
Ja, also das kann man sich relativ konkret vorstellen. Das ist nämlich morgen schon wieder, an dem Donnerstag. Wir nehmen es am Mittwoch auf. Mhm. Ja, was würde man sehen, wenn man reinkommt? 6-Klässler, die in einen Informatikraum gehen. Da sind Tische in der Mitte, wo man sich hinsetzen kann in Gruppen. Außenrum sind Computer. Es gibt 2 große Boxen, da sind Headsets drauf mit also Kopfhörer und Mikro in einer Kombination. Und es könnte sein, dass ich eine Ansage mache. Das ist aber nur für den Fall, dass ich was Administratives mit denen besprechen muss. Die Reihe selber, das würde anders aussehen. Die Schüler würden sich erstmal vorne große Zettel holen. Darauf würde man sehen, dass sie sich überlegt haben, was sie noch an Tätigkeiten ausführen wollen, an welche Sachen sie momentan gerade bearbeiten und was bereits erledigt ist. Das sind Kanban-Boards, da kann ich noch drauf zu sprechen kommen. Es treffen sich verschiedene Gruppen und diese Gruppen, die werden sich erstmal ihre Kanban-Boards vor sich legen. Da sind so kleine Post-it-Notes drauf und sie machen ein Stand-up-Meeting.
Dann werde ich gleich mal sortieren, die einzelnen Begriffe, Kanban-Boards, Post-its, die Sachen, die man sich holt etc. Und was ist das, woran die arbeiten? Was ist das gemeinsame Projekt?
Also, was sie machen, du hattest ja die Begriffe schon genannt. Sie haben eine Unterrichtseinheit, wo sie agil arbeiten sollen tatsächlich. Und wir haben uns eine Rahmengeschichte ausgedacht. Und diese Rahmengeschichte kann ich noch weiter ausführen. Ich kann ja vielleicht erstmal die Tätigkeit beschreiben. Mhm. Sie haben einen Auftrag bekommen, das nennt sich in diesem Projekt beim agilen Lernen Use Case. Wir haben erstmal die Rahmengeschichte erstellt. Ein gewisser Schulleiter Schlitzohr, nämlich von einer 0815-Schule, sitzt in seinem Büro und ist nicht besonders zufrieden. Die nächste Anmelderunde läuft nämlich gerade und irgendwie kommt niemand vorbei und tagt offene Tür, ist auch immer etwas dröge. Die Schule macht keinerlei digitale Arbeit, alles eigentlich noch so aus den 50ern. Graue Blöcke, schließen sich an graue Blöcke an. Und er hat sich dann etwas überlegt, und zwar, wie kriegt man die Schüler dazu, dass sie an die Schule kommen? Und Er hat dann mitgekriegt, die Viertklässler, die beschäftigen sich ja alle immer mit diesen Rechtecken, die sie mit sich rumtragen. Und da gucken sie den ganzen Tag drauf. Und er hat gehört, das gibt jetzt etwas Neues, nämlich Falschmeldungen. Das kann man benutzen. Und dann tauschen die alle untereinander aus und dann glauben sie was da drin steht. Und dann melden die vielleicht alle ihre Schüler da an. Und das ist ja ganz trickreich. Und Tag der offenen Tür fällt ja eh so ein bisschen so halb aus wegen der Pandemie. Naja, und ich kann es ein bisschen schneller zusammenfassen, wenn ich soll, oder ich kann noch etwas.
Nee, musst du gar nicht. Ich stelle mir gerade vor, ist das die Geschichte, wie du auch in der Schule erzählt hast, den Schülerinnen und Schülern?
Ja, ganz genau. Also wir haben angefangen damit, dass ich natürlich Ihnen erstmal grob das ganze Projekt vorgestellt habe. Im Grunde genommen auf einer Metaebene, wo ich das agile Lernen vorgestellt habe und dergleichen. Dem vorgeschaltet war auch eine Einheit, wo sie gelernt haben, was überhaupt agiles Lernen ist. Aber dann das Projekt selber in dem Moment, wir wollen ja anfangen in der Mitte. Dieser Schulleiter Schlitzer, der will jetzt, dass kleine agile Teams ihm Falschmeldungen erstellen, spezifisch für Viertklässler, und die sollen bei ihm an die Schule kommen. Und er hat sich gewisse Schüler ausgedacht, die er ansprechen will. Und du hast die ja schon genannt. Einer ist dieser Franz Faulpelz zum Beispiel. Der hat so gewisse Wünsche und Bedürfnisse, also wenn es möglichst bequem ist, das gefällt ihm, macht nicht gerne viel, er will natürlich schon Erfolg haben irgendwie, sicherlich, damit er, dass er nicht Misserfolg haben, ist ja auch Stress, Stress mag er nicht. Der soll angesprochen werden. Und dann so einen anderen Typ, der ist dazu gekommen, Dunja Digitalis, haben wir die mal genannt, die findet alles gut, was Digitalisierung ist. Diese Pandemie, die war natürlich ein bisschen doof, aber der Teil mit dem Fernunterricht, der war super. Und am liebsten hätte sie ein Headset auf und alles wäre digital und alles würde elektronisch ablaufen. Und er hat sich jetzt überlegt, naja, er versteht nicht viel davon, aber deshalb geht er ja zu den Experten. Und das sind jetzt meine Sechsklässler. Und die sollen ihm jetzt mal bis zum nächsten Punkt, wo sie sich treffen, raussuchen, wie kann man da solche Falschmeldungen erstellen? Was ist das eigentlich? Wie müssen die aufgebaut sein? Kann nicht einfach nur lügen, sondern das muss ja irgendwo glaubhaft sein, das Material. Er versteht da nicht so viel davon, aber er erwartet, wenn er dann reinkommt beim nächsten Treffen, dass die ihm was präsentieren können als Team, was ihn überzeugt. Er gibt ihnen eine Rückmeldung und mit der Rückmeldung ausgestattet geht das Team dann wieder in die nächste Phase.
Und das, was du beschrieben hast, ist dann die konkrete Arbeit daran, an der Umsetzung, an der Recherche, an den Fake News etc. Jetzt hast du schon ganz viele Begriffe hereingebracht, Use Case, Kanban Boards und dieses Stichwort agiles Lernen als große Überschrift. Ja. Das sind jetzt ja nicht Stichworte, die man in 1x1 Didaktik-Einführung an deutschen Hochschulen lernen würde, in der Pädagogikausbildung.
Ja, genau. Wir wildern da ein bisschen in der Wirtschaft. Das agile Arbeiten ist durchaus mittlerweile, ich glaube, das kann man so sagen, relativ weit verbreitet. Das ist im Grunde genommen eine Art des Arbeitens, die eine Kombination aus Teamwork und Autonomie darstellt. Und ich weiß, dass wir kommen ja noch ein bisschen darauf, wie ich darauf gekommen bin zum späteren Zeitpunkt. Es betont im Grunde genommen die Autonomie von Teams und es gibt ihnen Selbstständigkeit mit, selber darüber zu entscheiden, wie sie vorgehen, was sie erreichen müssen, wird zwar vorgegeben, aber das, wie sie es erreichen, steht ihnen tatsächlich frei. Und sie müssen auch nicht darauf warten, dass sie von außen das Signal bekommen, dass sie loslegen können, sondern sie übernehmen im Grunde genommen diese Idee, sie überlegen selber, wie sie vorgehen wollen, wie ihre Kompetenzen liegen, wer was macht, welche Zuarbeit wer braucht. Da gibt es keinen Lehrer von außen, der ihnen das erzählt, sondern sie sind nur ausgestattet mit diesem Auftrag. In der Wirtschaft wird viel damit gearbeitet. Also es gibt viel mit Organisationen über diese Kanban-Boards, die enge Zuordnung von Gruppen ermöglichen. Und agiles Arbeiten heißt im Grunde genommen, dass man in kurzen Iterationen immer ein Ergebnis präsentiert, zurückkehrt, das vergleicht mit dem, was man erreichen wollte, den Input wieder einbaut. Und diese Phasen, in denen man immer versucht, etwas zu erreichen, die heißen dann Sprints. Und das wurde tatsächlich schon übernommen im Bildungsbereich. Und das setzen wir jetzt halt um in den sechsten Klassen.
Jetzt mache ich schon einmal den weiten Zoom auf. Wie bist du darauf gekommen? Das setzt sich jetzt ja tatsächlich nicht unbedingt nach dem typischen Vorgehen in Schule an.
Okay, die Hintergrundgeschichte ist, dass ich das war schon mittlerweile ein paar Jahre her, war ich auf einer Veranstaltung hier in Hamburg von der Körperstiftung und AppCamps, der Digital Summit. Sehr empfehlenswert für alle Zuhörer, die eine interessante Veranstaltung mitmachen wollen.
Wir verlinken das mal hier auch in den Begleitinformationen.
Nicht enttäuscht sein, wenn man keinen Platz bekommt. Das ist tatsächlich, ich war auch ein paar Mal abgewiesen worden. Die Nachfrage ist groß und das auch berechtigt. Also es ist eine gute Veranstaltung. Wir sind dann gekommen, interessanter Plenarvortrag. Dann gab es verschiedene Typen des Programms, die tatsächlich erst am Tag entschieden wurden. Und das, was ich mitbekommen hatte, war, dass wir abgeholt wurden mit einem Bus in Hamburg. Und wir wurden dann in die Firmenetage von Xing, einer Jobbörse gefahren. Und das war jetzt wirklich in der Wirtschaft. Und die haben uns dann einmal durch die komplette Abteilung durchgeschickt oder verschiedene Abteilungen haben gezeigt, wie sie arbeiten, wie die Teams aufgebaut sind und so weiter. Und da habe ich im Grunde genommen das erste Mal gesehen, wie die wirklich agil arbeiten. Ich habe diese großen Kanban-Boards gesehen, die haben mir erzählt, wie die Teams ausgestattet sind und so weiter. Und ich bin dann zurückgekommen von diesem Digital Summit und dachte mir, das ist ja, ich hatte diese brillante Idee. Das muss man mal im Bildungsbereich einsetzen. So kann man doch auch lernen. Und war ganz visionär. Und dann habe ich das gegoogelt und festgestellt, dass das natürlich längst erfunden war. Es gibt ein komplettes Framework, was das beschreibt, EduScrum nämlich. Und danach wird schon unterrichtet in einigen Schulen, gerade in den Niederlanden wurde das schon sehr stark angewendet. Aber dann dachte ich mir, na gut, fein, der nächste Schritt ist dann halt, dass ich dann selbstständig das mal anwende. Und die Idee habe ich schon länger gehabt, aber wie das denn mal so ist in Hamburg, das weiß jeder, der hier unterrichtet, das ist manchmal nicht so ganz so einfach, Projekte zu verfolgen. Aber dann kam dieser Projekttag Digital macht Schule, ganze Menge Veranstaltungen, das war natürlich alles online, viele Leute kamen zusammen. Und im Anschluss an Digital macht Schule gab es dann eine Abfrage. Die habe ich erst recht kurzfristig gelesen. Aber das war für den Fall, dass man ein interessantes Projekt umsetzen möchte. Wann bestand jetzt die Möglichkeit, dass man sich bewirbt mit dem Projekt? Das gab einen Abend, wo man sein Projekt vorstellt. Und ja.
Digital macht Schule nehme ich auch gleich mit auf die Linkliste. Ich würde jetzt behaupten, die meisten Leute, die diesen Podcast gefunden haben, kennen dann auch Digital macht Schule schon. Aber für die anderen verlinken wir auch nochmal dazu Informationen.
Ja, gerne. Ich habe jedenfalls dann gleich überlegt, okay, jetzt mache ich eine Einheit zu agilem Lernen. Das muss da rein und habe dann ein kleines Konzept geschrieben. Dann ging das so, dass man dann dran war, sein Konzept vorzustellen. Das Ganze war eine blanke Katastrophe, weil mein Mikro nicht funktionierte und ich das eigentlich nur pantomimisch darstellen konnte, was ich vorhatte. Aber ich habe sofort eine Mitstreiterin von der Stadtteilschule Bergedorf gefunden. Die, akademische Ehrlichkeit verpflichtet mich, dies zu sagen, auch weitaus mehr Vorerfahrung mit dem Thema hatte als ich. Mhm. Alles, was ich mitbrachte, war eigentlich die Idee, dass das interessant ist und dass ich das mal anwenden möchte. Und sie hatte tatsächlich schon mal in diesem Framework unterrichtet und hat sich sofort mir angeschlossen, hatte dann auch ihre Mitstreiterin mit reingeholt ins Boot. Wir haben zusammen uns getroffen, Konzept geschrieben, das wurde dann auch angenommen. Und jetzt bereiten wir zurzeit für die Stabstelle Digitalisierung halt diese Reihe vor und wir wollen das dann auch im Rahmen von der Stabstelle veröffentlichen.
Je nachdem, wann man diesen Podcast hört, ist das dann vielleicht sogar schon veröffentlicht. Auch das ergänzen wir hier in den Begleitinformationen dann. Das ist quasi dann bei Superhelden würde man sagen, die Origin Story, die Entstehungsgeschichte. Ist das sowas gewesen, wo du gesagt hast, das ist jetzt tatsächlich so ein Zwei-Mann- bzw. ein Mann-eine-Frau-Projekt von euch gewesen? Oder hast du da irgendwie noch andere institutionelle Anbindungen gehabt und in der Schule eine Gruppe haben müssen oder ähnliches?
Nein, im Grunde genommen, das mache ich als Ein-Mann-Armee. Das ist aber auch bei uns so ein bisschen, ich muss dazu sagen, ich unterrichte es in einem etwas anderen Rahmen, als ich es in der Stadtteilschule unterrichten, aber das ist kein Problem. Das Projekt, was wir machen, das ist sowieso ja schulformübergreifend. Also wir haben Stadtteilschule und Gymnasium genauso drin. In beiden Fällen in der 6. Klasse. Das war ursprünglich gar nicht der Jahrgang, den ich anvisiert hatte. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Erstens gibt es ein bisschen die Vergleichbarkeit. Und zweitens ist es auch eine sportliche Herausforderung, so etwas mit einer 6. Klasse zu machen. Und ich finde ja immer, wenn man versucht, Leute davon zu überzeugen, dass sie einfach mal was ausprobieren im Unterricht, dann muss das funktionieren. Und wenn man es vielleicht mal unter etwas suboptimalen Bedingungen durchgeführt hat, und wir nehmen das ja in die Retrospektive mit auf, dann, glaube ich, können Hamburger Lehrer davon ganz gut profitieren.
Wir zoomen mal wieder etwas näher ran. Jetzt hast du gerade schon die schulformübergreifende Kooperation genannt. Vielleicht können wir da sozusagen mal ausbauen. In welchem Rahmen findet das statt? Das ist einmal die Woche?
Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich bei den beiden Schulformen. In meinem Fall ist es so, dass es in der 6. Klasse einmal die Woche ist für 2 Stunden, also 2 Schulstunden. Wir unterrichten immer eine Doppelstunde durch. Kleine Pause kommt dazu und das ist im Fach Medien und Technik. Und da passt es ganz gut. Medien wäre hier die Falschmeldungen und Technik in meinem Falle wäre, die müssen ja für diesen Schulleiter Schlützer auch tatsächlich Falschmeldungen produzieren. Die müssen nicht nur sich anlernen, was das eigentlich ist, wie die aufgebaut sind, sondern die müssen ja auch ihm was präsentieren. Und da benutzen wir Software, die dafür geeignet ist. Wir benutzen jetzt Adobe Express, aber man kann auch irgendwie was anderes benutzen.
Das heißt, die machen das ganz praktisch.
Ja.
Gestaltung quasi auch von Falschmeldungen.
Ganz genau, die erstellen die wirklich und müssen natürlich aber Schlitzohr gegenüber begründen, warum sie das gemacht haben. Das gibt ja so gewisse qualitative, also wenn man das so nennen darf, qualitative Merkmale von Falschmeldungen, dass die beispielsweise auf eine falsche Autorität verweisen oder dass ein Teil davon stimmt und ein anderer Teil ist gelogen. Oder dass sie ein Bild zeigen, was schon irgendwie dazu passt, aber es ist in Wahrheit ein Bild aus der Vergangenheit, was irgendwas anderes zeigt. Das ist ja nicht so, dass das einfach nur komplett gelogen ist. Dann würden die nicht so haften bleiben in den Gehirnen von den Menschen. Aber die sind ja relativ gut gemacht.
Du hast am Anfang schon gesagt, die arbeiten da ganz selbstständig dran.
Ja.
Aber woher wissen die das zum Beispiel, diese Kriterien für gute Falschmeldungen?
Ah, okay. Erstmal, die Gruppen haben sich so zusammengesetzt, dass die versucht haben, möglichst viele Kompetenzen abzudecken. Also ich kann gut recherchieren oder ich bin einfach ganz gut mit Computern und ich kann ganz gut Sachen grafisch erstellen. Und teilweise sind sie das wirklich, ne? Also wenn man rumgeht, Sechsklässler, einen sind nicht alle, aber wenn man einen pro fünf hat, dann hat man ja hier schon mal einen in der Gruppe, der das vernünftig macht. Und auch, oder ich kann gut organisieren dergleichen. Um das ein bisschen einfacher zu machen, haben wir gesagt, wir haben erstmal auf unserer Lernplattform jeder einzelnen Gruppe, bevor das überhaupt losging, alles eingerichtet, was sie brauchten. Das heißt, da haben sie zum Beispiel von uns ein Board bekommen, wo wir eine große Linksammlung gegeben haben. Also viel mehr, als sie sich in der Zeit anschauen können. Also sie haben ja auch die Headsets auf, wie gesagt. Und es gibt jede Menge schülergerechte Materialien da draußen, die sagen, was sind Falschmeldungen oder nicht drauf reinfallen und so. Jede Menge Kindersendungen haben das schon aufgegriffen. Kinder können selbstständig sich eigentlich diese Gütekriterien anschauen oder den Tagesschau-Faktenfinder einfach besuchen und gucken, welchen Blödsinn glauben die Deutschen heute, diese Woche jetzt gerade mal. Das bleibt ja leider immer aktuell. Und dann können Sie sehen, so sind Falschmeldungen aufgebaut. Und dann haben Sie ja Ihre User-Story, wo Sie überlegen, okay, Franz Faulpelz, Vierklässler, wie muss das aufgebaut sein? Der hat so einen ganzen String von Sachen, die er guckt sich alle möglichen Dinge an. Aber sobald er das sieht, da soll er draufklicken. Das muss also ihn ansprechen, erstmal optisch. Und dann muss es eine Nachricht sein, wo er sich denkt, ja, da will ich hin. Papa, Papa, da musst du mich anmelden. Die müssen sich also schon ein bisschen Gedanken machen, wie kriegen Sie wirklich jetzt spezifisch Franz Faulpelz eingefangen? Oder spezifisch Dunja Digitalis. Nicht nur, wie muss das inhaltlich aufgebaut sein und optisch, sondern auch zum Beispiel, welche Art von Medium benutzt man? Ist er eher so jemand, der sich ein kleines Video anguckt oder ist er jemand, der auf Instagram unterwegs ist? Muss man auch überlegen, in welchem Format will man ihn ködern?
Jetzt springen wir mal ans Ende sozusagen, ja. Wenn die so ein Projekt durchlaufen haben. Magst du mal mit mir durchdeklinieren, was haben die dann alles gelernt? Die haben ja nicht nur gelernt, wie man eine Falschmeldung gestaltet.
Ja, das eine ist das, also es hat im Grunde genommen eine Anwendungs- und eine Lernkomponente. Das ist die Variante, für die wir uns jetzt als Team entschieden haben für unser Projekt. Also auch meine Kooperationspartnerinnen machen das natürlich mit einer sechsten Klasse und das ist auch Projektunterricht, was die machen. Und Medien und Technik, deshalb haben wir beide Komponenten mit drin. Es ist ein Lernerfolg da, idealerweise, der soll natürlich auch noch überprüft werden, dass sie überhaupt gelernt haben, wie sind Falschmeldungen aufgebaut. Wie erkennt man sie? Und was ist auch so ein bisschen die Idee hinter Falschmeldungen? Also warum werden die verbreitet? Ne, da gibt es ein bisschen was zu. Es hat natürlich eine gewaltige politische Komponente, die ich nicht mache mit den Sechsklässlern. Das würde ich eher mit älteren Jahrgängen machen, wo man dann mit irgendwelchen, das geht dann ja bis in die KGB-Zeiten zurück, irgendwie mit den ersten Falschmeldungen, die gezielt zur Unterwanderung von westlichen Demokratien gebaut wurden. Mittlerweile ist natürlich so, die haben alle möglichen Ursprung. Aber die sollen natürlich gestählt aus der Sache rausgehen und einfach nicht mehr alles blanko glauben, was sie sehen. Weil einfach heutzutage das nicht mehr funktioniert. Wir haben alle unsere kleinen Telefone in der Hand und die belügen uns halt mit schöner Regelmäßigkeit. Und wir müssen einfach die Kompetenz mitbringen, dass wir in der Lage sind, Quellen zu hinterfragen und Falschmeldungen zu erkennen. Das ist auf der Lernkomponente, damit sollen sie rausgehen. Und dann gibt es natürlich noch die technische Komponente. Ich will auch, dass die einfach den Umgang mit der Lernplattform nochmal verbessern und dass die auch vor allem lernen, gestalterisch zu arbeiten, elektronisch. In diesem Fall, ne, die erstellen Videos oder die erstellen Instagram-Posts. Die wissen auch, wie sie Bilder aus dem Internet sich holen können, die lizenzrechtlich frei sind. Sie kennen die nötigen Quellen. Das hört sich trivial an, aber vor dem Hinblick der medialen Grundkenntnisse, die ein Schüler braucht. Es gibt einfach viele, die wissen nicht, wie man ein Bild abspeichert und wo das dann ist und wie man es dann wieder hochlädt. Also das müssen sie irgendwann mal gelernt haben und das nehmen sie tatsächlich nebenbei mit. Die Gruppen sind autonom, das heißt, die erklären sich das auch gegenseitig. Ich renne nicht rum und mache Tech-Support, sondern die haben ja in der Regel ein Techie mit in der Gruppe. Die wussten von vornherein, dass sie so arbeiten müssen und haben sich auch so verteilt.
Welche Rolle spielt der Aufwand, dass die auch dabei ja lernen müssen, zum Beispiel in der Gruppe zu arbeiten, zum Beispiel selbstständig zu arbeiten?
Ja, das ist tatsächlich, also wir machen ja auch eine Retrospektive, das ist ein guter Punkt. Ich will es auch nicht einfach nur als etwas völlig Unproblematisches beschreiben, denn das ist es ja nicht. Die müssen natürlich jetzt lernen, dass sie wirklich eine Verantwortung übernommen haben. Das muss man wirklich mal für einen Moment sacken lassen, was das bedeutet. Das heißt, dass die Serviceleistung des Lehrers, die wird nicht so wahrgenommen in der Regel von Schülern, aber Serviceleistung, dass er für Ruhe sorgt oder dass alle am Projekt arbeiten oder dass er sagt, nee, du kannst das jetzt noch nicht machen, du hast doch noch gar nicht den Text gelesen, wie willst du denn jetzt was zusammenklicken? All solche Dinge, die fallen weg, aber das heißt nicht, dass sie nicht mehr gemacht werden müssen. Das muss jetzt die Gruppe übernehmen. Das ist natürlich kompliziert für einige. Zwei Dinge sind im Grunde genommen, die ich benutze. Das eine ist, dass ich Ihnen gesagt habe, dass Schulleiter Schlitzohr ein recht kritischer Mensch ist. Der kommt zum Beispiel morgen wieder vorbei, der nächste Sprint ist morgen vorbei und die müssen dann halt präsentieren. Man setzt sich dann an den Tisch und Herr Schlitzohr will Ergebnisse, der hat jetzt das Team ja bezahlt irgendwie für die letzte Zeit und will jetzt wissen, was hat da jeder Einzelne ihn jetzt geleistet. So, der will auch was sehen und seine Ideen sollen eingearbeitet sein. Und die Gruppen wissen, dass sie nicht rumtrödeln können. Und wie gehen die als Sechstklässler damit um, wenn jetzt ein Schüler gar nicht arbeitet? Das kann vorkommen, ja. Ich hatte Schüler, die bei mir waren und sich beschwert haben, dass sie ein Kind haben, was ihnen immer Dinge löscht beispielsweise, die sie gemacht haben. Die Frage ist, wie geht man damit um? In diesem Fall hat es erstaunlich gut funktioniert, weil die einfach dem nochmal eine Chance gegeben haben. Und es war vor allem das Stand-Up-Meeting, was einen Unterschied machte. Also
ganz kurz, Exkurs, was ist das Stand-Up-Meeting? Okay.
Stand-up. Jede Stunde beginnt damit, die stehen vor ihrem Board. Stand-Up-Meeting heißt wirklich, die Monitore müssen aus sein, damit die nicht abgelenkt sind und schon mal losdüdeln und sich hier einloggen, sondern müssen sich angucken, die stehen vor ihrem Board und dann müssen sie besprechen, was haben wir jetzt sozusagen in einem Bereich noch von Dingen, die wir vielleicht umsetzen können, der nennt sich Backlog. Dann haben wir, was sind Dinge, die wir noch machen müssen jetzt in diesem Sprint, bis Schlitzohr wieder vorbeikommt. Die kommen in die To-Do oder zu erledigen Sparte. Dann haben wir eine Spalte Doing, heißt die, was machen wir gerade? Und dann, was ist schon erledigt? Mhm. Und erfahrungsgemäß, wenn da spezifisch Aufgaben vergeben werden, wenn das Team nicht nur sagt, wir machen allgemein das, sondern die haben ja diese kleinen Post-its, wo wirklich, ich mache das, das ist eine Tätigkeit, die da drauf ist. Und die verteilen diese Tätigkeit an jemanden und die besprechen, was kann derjenige schon machen? Ich baue die Texte auf der Seite ein, dann braucht er die Texte von jemand anderem. Und die wissen wirklich, dass sie jetzt eine Verantwortung haben und am Ende der Stunde macht es nicht einfach nur das Klingeln, sondern sie sitzen wieder zusammen, sie stehen. Und müssen natürlich jetzt im Stand-up sagen, was haben wir heute geschafft. Und dann kommen sie auch wieder dran von ihrer Gruppe. Das heißt, die Sechstklässler nehmen sich schon gegenseitig in die Verantwortung.
Dass dann zwischendurch sozusagen der, wie hieß der Schulleiter? Schlitzohr
ja.
Vorbeikommt. Das ist ja schon ein Teil von einer Überprüfung des Lernerfolgs, wenn es mal mit herkömmlichen Begriffen beschrieben wird.
Ja.
Hast du noch weitere Überprüfung des Lernerfolgs eingebaut?
Also, ich habe mir eine Fortführung des Ganzen überlegt. Das ist jetzt erstmal so, dass wir ich glaube im Mai 2022 wollen wir uns hinsetzen, die Ergebnisse zusammenschreiben und veröffentlichen. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch Schuljahr über. Und dann habe ich mir überlegt, dann habe ich ja noch die Chance für eine zweite Aktivität danach, die natürlich auch agiles Lernen sein soll. Und was ich mir überlegt habe, ist, okay, dann mache ich mit denen nochmal eine Einheit, wo ich wirklich agiles Lernen mache, wo das Lernprodukt wirklich das zu Lernende ist und nicht die Erstellung von Fake News oder dergleichen, sondern jetzt geht es darum, dass sie wirklich gucken, haben wir wirklich gelernt, wie Falschmeldungen aufgebaut sind. Und das mache ich zum Lernprodukt. Und dann sage ich auch, ne, ihr müsst das am Ende alle können, ihr müsst beschreiben können, wie die aufgebaut sind, eure Entscheidung, wie ihr vorgeht, wie immer. Aber ihr müsst am Ende sicherstellen, dass jedes Teammitglied wirklich jedem erklären könnte, wie Falschmeldungen aufgebaut sind, dass vielleicht jedes Teammitglied, wenn man ihm eine Falschmeldung präsentiert, kann man ja vom Tagesschau-Faktenfinder nehmen, sich ransetzen könnte und sagen könnte, okay, ich analysiere die jetzt mal. Ich mache jetzt mal eine Reverse Google Search, Image Search, wurde das schon mal benutzt, das Bild? Ist das YouTube-Video schon mal hochgeladen worden? Gibt es dieses Institut, was das angeblich behauptet, dass eigentlich, das soll eine Pressemitteilung von dem und dem sein? Kann ich die Pressemitteilung bei denen auf der offiziellen Homepage finden? Und so weiter. Dass die wirklich überprüfen, ob sie das erreicht haben. Das sind die, um mal wieder diese Begriffe zu benutzen, die Celebration Criteria. Und die können selber entscheiden, wie sie das erreichen. Wollen sie Tests schreiben? Wollen die sich gegenseitig mit einem Quiz überprüfen? Ich meine, es gibt sogar so ein paar Ideen, die ich mir überlegt habe, aber die werde ich Ihnen nicht geben, weil ich nicht jede Menge Eltern-E-Mails haben möchte. Aber eine Sache könnte man natürlich auch als Überprüfung nehmen, dass sich überlegen, haben Sie irgendwie so diesen einen Onkel in der Familie, der immer Unsinn verbreitet auf Telegram, wo Papa dann immer seufzt, was soll man machen, ist halt Familie. Und kann man den vielleicht davon überzeugen, dass so die eine Sache, die er rumgeschickt hat, dass das Unsinn ist?
Authentische Überprüfung des Lernerfolgs, ja.
Ja, aber dann wiederum, also das werde ich Ihnen nicht aufgeben. Wie gesagt, ich habe keine Lust von Eltern was zu bekommen. Aber man kann es ja mal andenken. Denn die haben ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe später mal.
Wir werden auch nochmal verlinken, sowas wie eine EduScrum-Anleitung oder ähnliches.
Ja.
Ich glaube, es ist jetzt für das Verständnis dessen, wie du vorgehst, vollkommen ausreichend, wie du es beschrieben hast. Und für alle, die sich nochmal die ganz vielen Begriffe anschauen wollen, wofür sie stehen, verlinken wir nochmal eine EduScrum-Anleitung wäre mein Vorschlag. Ich habe schon mal mitgeschrieben, es wäre schon ein halbes Glossar notwendig mit den vielen Sachen.
Wir haben auch
lernen die Schülerinnen sozusagen das sozusagen so implizit mit, weil die lernen ja die Methoden des Arbeitens ja auch erst in diesem Projekt kennen. Die haben wahrscheinlich vorher nie nach Scrum-Prinzipien gearbeitet.
Ja, also was ich mit ihnen explizit mache, weil ich ja auch nur einen begrenzten zeitlichen Rahmen habe und es ist eine sechste Klasse, ist, dass ich viele von diesen Begriffen vermeide. Ich habe schon den Begriff Product Owner benutzt, dann habe aber auch erklärt, was das ist. Und Stand-Up-Meeting benutzen wir auch. Ich versuche das aber noch relativ klein zu halten. Ich will denen vor allem erstmal diese Autonomie erklären, dass sie wirklich verstehen, was das bedeutet, dass man zeitlich ungebunden ist, aber dass man halt auch eine Menge Verantwortung für das Produkt übernimmt und dass man das nicht mehr vom Lehrer abgenommen bekommt. Ich könnte mir vorstellen, in der zweiten Einheit, wenn wir dann das abgeschlossen haben für die Stabstelle Digitalisierung, dass ich dann in dem Teil zu EduScrum einfach nochmal die Begriffe einführe. Und ich meine, einführen im Sinne, ich könnte es entweder vorweg entlasten. Ich könnte natürlich genauso gut das wieder einbauen und sagen, auch das agile Lernen zu lernen, im Grunde genommen mit den Begriffen, ist jetzt ein Teil von den Celebration Criteria. Auch das müsst ihr euch anschauen. Da muss ich mal schauen, ob ich eine kindgerechte Beschreibung von EduScrum habe. Aber das könnte man auch mit reingeben.
Ich mache mal einen Cut und zoome mal jetzt weiter raus auf dein Verständnis vielleicht als auf die Profession Pädagoge sozusagen, die du ja jeden Tag da ausfüllst. Da sind ja ganz viele Ebenen drin und eine klassische Ebene der Lehrkraft ist nicht drin. Du hast es eben auch so schön genannt, die Serviceleistungen, aber auch ganz klassisch der Input. Also du hast gesagt, natürlich, du gibst ja genug Materialien, das können die sich ja anschauen.
Ja.
Ist das sozusagen was gewesen, wo du sagen musst, naja, das hast du mal halt in deiner Ausbildung gelernt oder wie hast du das entwickelt, dass du nicht als der Wissensträger in erster Linie in Erscheinung trittst, der eben das aufbereitet, was an Faktenwissen notwendig ist, sondern dass du eher einen Prozess gestaltest, Materialien bereitstellst, an der Seite unterstützt?
Ja, es ist nicht so, dass ich durchgehend so unterrichte. Man muss auch vorsichtig sein, erstmal, wo man das anwendet. Wir sind ja in eine gewisse Rahmenhandlung eingebaut in Hamburg, die auch teilweise einfach gewisse Formalien erfordert. Also wenn ich jetzt mit der 10. Klasse die auf die schriftliche und mündliche Überprüfung vorbereite, dann kann ich nicht sagen, dass die selber entscheiden, wie sie sich abprüfen oder so. Nee, das geht auf die mündliche und schriftliche hin. Man muss teilweise natürlich ein bisschen frontaler arbeiten. Prinzipiell ist es aber natürlich so, dass ja eine wichtige Kompetenz, die jeder heutzutage eigentlich erlernen muss, ist ja, sich selbstständig Wissen zu strukturieren und anzueignen. Ich meine, das ist sicherlich etwas trivial, aber das muss man natürlich auch im Unterricht mit reinbringen. Man kann den Lehrer sogar als denjenigen mit dem Fachwissen einbauen, auch in so etwas wie EduScrum. Das ist überhaupt kein Problem. Ein Team kann ja sagen, dass es sich einen Experten einlädt. Die können ja beim Stand-up-Meeting sagen, dass sie brauchen jetzt einfach mal jemanden, der ihnen 5-Minuten-Vortrag hält. Und das entscheidet dann aber das Team. Und dann würde man sich ein Schnurrbart ankleben und reingehen und dann wäre man halt der Experte, der mal eingeladen wurde und die sagen, wir wollen jetzt einfach mal referiert bekommen, was das und das ist. Nur es wäre das Team, das es anfordert. Also das kann man immer noch reinbringen.
Wie stark reflektierst du das oder gestaltest du es, dass du da eben diese verschiedenen Ebenen alle miteinander verflochten hast? Die sind ja typischerweise, natürlich jetzt auch schwer, das pauschal zu sagen, aber dort eher voneinander getrennt, ne? Dass du sagst, die lernen hier selbstständiges Arbeiten, die lernen hier Fake News, die lernen hier aktiv gestaltende Medien nutzen, die lernen hier in Teams zu arbeiten, die lernen ihren eigenen Lernprozess in die Hand zu nehmen und so weiter. Das sind ja allein das, was mir jetzt spontan eingefallen ist, schon mal 5 Ebenen, die du fast selbstverständlich für mich miteinander verflochten hast.
Es ist ein ambitioniertes Projekt, das gebe ich zu, ja.
Und warum, das ist jetzt wahrscheinlich bringe ich eine schwierige Situation, das zu beantworten. Warum kannst du das und viele andere machen das aber nicht?
Ich weiß nicht, ob ich es besonders gut kann. Ich weiß, dass ich es gerade ausprobiere. Es kann auch gut sein, dass ich sage, na, es gibt in der Retrospektive noch viele Dinge, die ich verändern muss. Aber das würde ich nicht als Rückschlagskriterium hinnehmen, sondern ich meine, irgendwann muss man anfangen und man muss halt häufig iterieren. Das ist ja auch in der Softwareentwicklung so, fail early, fail often. Man muss das einfach ausprobieren, daraus lernen, das wieder ausprobieren, kurze Iteration. Und da bin ich noch nicht am Ende. Ich würde noch nicht einmal sagen, dass ich das besonders gut kann, aber ich weiß, dass ich es jetzt gerade erlerne. Und nee, wir müssen uns auf diesem Weg machen. Wir haben ja alle die Kompetenzen oder die Überlegungen zur Digitalisierung gelesen. Und da gibt es einiges von der Kultusministerkonferenz, meine ich, und da gibt es einiges, was wir umsetzen sollen. Da kommt einiges auf uns zu. Wir sind also am Beginn von diesem ganzen Prozess. Die Vorstellungen, die Sie haben, sie sind ja na, nicht revolutionär, aber sehr ambitioniert auf jeden Fall. Naja, und man muss irgendwann anfangen. Ich persönlich bin natürlich schon immer, also Technik ist für mich nicht irgendein Fremdkörper oder so, sondern ich umgebe mich damit, ich habe mein ganzes gesamtes Leben lang mich immer mit Technik beschäftigt. Ich habe eigentlich alles immer digital gemacht. Vom C64 an bis zum 56K-Modem, das war für mich einfach normal.
Und das ist ja für viele Leute aber sozusagen nicht nachholbar, wenn du dir Kolleginnen und Kollegen anguckst. Ja. Hast du trotzdem Hoffnung?
Ja, ich denke schon, aber die Herausforderung ist schon echt. Also Kollegen und Kolleginnen davon zu überzeugen, dass das eine interessante Idee ist und cool und wollen sie auch mal machen. Ich glaube, das ist relativ einfach. Ich habe da wirklich gute Erfahrungen gemacht, wenn ich auch jetzt mich umgucke, wie schnell es für möglich war, da Projektmitstreiterinnen zu finden. Hervorragend. Aber es ist schon so, dass man vor Ort auf jeden Fall die Techies braucht. man kann diesen Punkt nicht überspringen. Denn zu jedem Zeitpunkt werden die Schüler einfach vor Problemen stehen, die technischer Natur sind und nicht großer Natur. Einfach nur, das funktioniert nicht oder mein Mikrofon wurde nicht anerkannt oder ich rede hier und das wird nicht aufgenommen oder und die haben das falsche Ausgabegerät gewählt oder sie haben beim Browser nicht zugelassen, dass dieses Tab auf das Mikro zugreifen darf. All solche technischen Sachen kommen nonstop eigentlich im Unterricht, in dem Moment, wo man digitale Medien benutzt. Und die sind natürlich in so Konzeptpapieren immer nicht drin. Und man braucht unbedingt jemanden auf der Schule, wo man so auf dem kurzen Dienstweg einfach, ich habe das gestern ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Und du musst bei den Tabs, musst du das und das machen und Settings dahin, dahin und der Haken muss gesetzt sein. Und man muss Leute einfach an der Schule haben, die das können. Sonst wird die Ambition, die die begeisterten Lehrer haben, auch relativ schnell in Frustration umschlagen. Das wäre schade. Wie kann man dieses Technikwissen nachholen? Naja, Fortbildungsmaßnahmen wären natürlich ganz gut. Schulinterne Fortbildungen sind denkbar. Am LI vielleicht irgendetwas. Also ich persönlich, weiß nicht, die Sache liegt mir halt. Ich habe eh schon mal überlegt, ob ich vielleicht so in die Fortbildung gehe. Das ist so eine Idee, die ich schon seit längerem im Kopf mit mir rumtrage. Und ja, sonst müssen Schulen sich da einfach gegenseitig helfen. Die müssen dann zusehen, dass sie dann die technisch Versierten haben, die auf schnellem, kurzem Dienstweg das den anderen erklären und denen helfen.
Lass uns da gerne noch eine kleine Tiefenbohrung machen, sozusagen, dass die Fortbildung oder das Lernen der Lehrkräfte sozusagen. Mhm. Hast du da noch Sachen, wo du sagen kannst, das hat bei deiner Erfahrung gut geklappt und das vielleicht ist auch ein Irrtum, den nicht jeder nachmachen muss? Was du dein eigenes Lernen oder vielleicht auch im Kollegium?
Du meinst jetzt in Bezug auf meinen einen technischen Werdegang oder auf Fortbildung innerhalb von Schulen oder?
Genau, beide zusammengenommen. Also du hast ja eben schon verschiedene Sachen kurz angesprochen.
Ja.
Ich würde jetzt mal die Ausgangsthese haben, dass wir nicht sozusagen alle in den nächsten Jahren aus der Schule ein halbes Jahr rausnehmen können, die auf eine Fortbildung schicken können. Dann kommen die zurück. Diese Situation, dass die das jetzt während der Arbeit lernen müssen,
ja,
ist ja eine Herausforderung für die Fortbildungsfrage.
Ja, da denke ich, dass wir haben ja in erster Linie, glaube ich, eine Hamburger Hörerschaft, dass wir in unserem Hamburger Arbeitszeitmodell uns einfach klar machen müssen, wenn wir wollen, dass wir diese Beschlüsse der Kultusministerkonferenz wirklich gut umsetzen können in Hamburg, müssen wir einplanen, dass das Zeit erfordert. Das ist auch eine von den großen Stärken, die die Stabsstelle Digitalisierung da mitgebracht hat, dass sie nämlich gesagt hat, wir haben einen gewissen zeitlichen Etat, den wir euch geben können für diese Arbeit. Das ist unheimlich wichtig. Ich weiß aus Erfahrung einfach, dass ganz viele Lehrer da draußen zwar hieran oder da ein Interesse haben, aber ich habe auch schon mal sondierend an andere Schulen geschrieben, ob es da Leute gibt, die sich vernetzen wollen mit mir und vielleicht weil sie kurze Fortbildung über Zoom oder so. Und da war immer sehr wenig Rücklauf. Und ich glaube nicht, weil die kein Interesse an dem Thema haben, sondern weil die alle bis oben voll sind mit Korrekturen gerade und Abi und so weiter. Und wenn man wirklich will, dass das umgesetzt wird, und das ist ja der politische Wille, das heißt, da muss Arbeitszeit alloziert werden. Das muss man wirklich verstehen. Das ist nicht so, dass man sagt, Lehrer, macht das mal. Das können die nicht von sich aus. Können die das lernen? Ja. Aber das braucht Zeit und Energie. Energie bringen sie vielleicht mit, aber Zeit muss man ihnen geben. Und das muss berücksichtigt werden. Da muss Fortbildungskonzepte müssen das berücksichtigen. Da muss man vielleicht auch mal sagen, dass man hat eine lange Konferenz und da muss man sagen, da geben wir euch jetzt mal 4 Stunden für Fortbildung vorne und nicht andere Dinge.
Ich habe noch nicht rausgekriegt, warum das bei dir so selbstverständlich ist, dass du sozusagen so viel Initiative zeigst und sagst, hier, dann vernetzen wir uns, hier machen wir mal was in einer Zusammenarbeit, hier mache ich mich selber schlau und so weiter.
Weil ich so bin. Das kann ich schwer erklären. Also das Thema interessiert mich unglaublich. Ich bin der Meinung, dass so die Bildungslandschaft jetzt gerade sich in die digitale Richtung entwickelt, in der ich schon immer war und das freut mich. Also, und ich will mehr davon, ne? Ich will eh so unterrichten. Ich brenne eigentlich darauf, dass das endlich stattfindet. Und wir sind aber immer noch am Beginn von diesem ganzen Prozess, muss man wirklich sagen. Ja, wir haben jetzt alle unseren Digitalisierungsetat ausgegeben, wir haben jetzt alle irgendwelche C-Touch an den Wänden, wir haben in vielen Räumen meist WLAN, teilweise haben wir sogar Endgeräte angeschafft, aber da muss noch viel passieren. Und ich habe einfach gesehen, wenn man sich vernetzt, also wenn man versucht, Kontakt mit anderen Schulen aufzunehmen, hat man einfach einen größeren Pool von Leuten, die Lust auf etwas haben. Und ich meine, warum nicht? Wir haben alle irgendwelche Headsets zu Hause. Kann man ja problemlos machen.
So, ich sortiere gerade mal jetzt so für die Zielgerade unseres Gesprächs. Also einmal noch die Frage, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir Zeitreisen müssen. Wenn der Podcast veröffentlicht ist, was für Materialien können wir dann zusammen mit diesem Podcast noch erwarten?
Naja, zuerst einmal natürlich eine Beschreibung unseres Projektes, offensichtlich. Alles, was wir mit den Schülern an Materialien erstellt haben, vielleicht eine Übersicht von den Dingen, die wir auf der Lernplattform zur Verfügung gestellt haben. Sehr wichtig auch, wir treffen uns ja regelmäßig für Langbesprechungen nach jedem Sprint. Morgen ist die nächste. Und schreiben natürlich immer die Reflexion auf. Wir werden auch eine Retrospektive bilden, wo wir ein bisschen überlegen, was geklappt hat, was nicht. Und die Idee ist auch, wenn Dinge nicht gut funktioniert haben, dann schreiben wir das halt schulterzuckend rein und dann können die Nächsten quasi darauf aufbauen und müssen nicht das Rad neu erfinden. Und können sagen, okay, gut, Freunde, die haben gesagt, das sollte man vielleicht nicht machen, dann mache ich das nicht vom Anfang an. Und ja, idealerweise ist es eine fertige Einheit, die man benutzen kann, natürlich. Aber ich glaube, dass es der wichtigere Teil ist eigentlich, dass dieses agile Lernen weiter angewendet wird. Das ist nicht also nur Fake News vielleicht als Thema oder unser Schulleiter Schlitzohr, sondern dass man sagen kann, okay, das nehme ich generell mal. Denn das ist ja anwendbar auf viele Jahrgänge und auf viele Themen.
Was würdest du als Mindestanforderung definieren, wenn man jetzt ein bisschen dir zugehört hat und sagt, ach, diese ganzen Begriffe kenne ich alle noch nicht und ich habe nicht seit 30 Jahren Digitalaffinität?
Die Digitalaffinität, würde ich sagen, für das agile Lernen ist gar nicht so wichtig. Die Lernplattform ist schon ziemlich hilfreich. Aber ich hatte ja auch schon zum Beispiel gesagt, ich benutze mit denen jetzt einfach wieder Kanban-Boards, das ist Papier, DIN A3, mit Post-its. Das hat jeder irgendwo. Und es gibt auch Kanban-Boards auf der Lernplattform, die habe ich auch eingerichtet. Aber da habe ich gesehen, die machen das auf ihren kleinen Bildschirm und das ist einfach nicht geeignet. Das wäre auf einem großen C-Touch an der Wand, kann man das schön zeigen. Aber diese Mini-Post-its oder sowas, die schieben sie irgendwo in die Walachei und dann finden sie die nicht wieder und so weiter. Da habe ich gesagt, fein, dann halt Papier und Post-its. Das ist besser. Ich glaube, der digitale Teil muss gar nicht so groß sein. Und ja, ansonsten die Begriffe, wir verlinken ja auf EduScrum. Ich hoffe, dass es mir in irgendeinem Rahmen gelingt, auch mal eine Fortbildung dazu anzubieten. Aber da kann ich jetzt natürlich herzlich wenig sagen. Ich habe schon mal Vorgespräche geführt vor einem Jahr und dann habe ich nie ein Konzept fertig geschrieben. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, das jetzt mal zu tun.
Wenn sich das ergibt, wir verlinken dann natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten zu dir als Person.
Ja, das wäre sehr nett. Ich freue mich da auch immer über Mitstreiter. Also kann ja schon mal da, ne, wenn irgendjemand Interesse hat, sich weitere Dinge anzuschauen, die auch mit den Kultusministerkonferenzbeschlüssen zusammenhängen. Ich bin immer dabei, also auch wenn es grandios scheitert. Ne, ich bin immer interessiert, das auszuprobieren.
Das wäre schon ein schönes Schlusswort. Aber hast du noch was, wo du sagst, das sollten wir jetzt noch gesagt haben, bevor wir den Podcast beenden?
Werbung vielleicht für das nächste Projekt. Ich würde mir ganz gerne Gamification angucken, wenn jemand Lust hat, da mal mitzuwirken. Ist ja auch momentan eine Sache, wo viel überlegt wird, wie man das ansetzen kann. Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, das falsch zu machen und einige das richtig zu machen. Und da würde ich mich ganz gerne auch mal reinstürzen. Einfach nur, weil ich es noch nicht gemacht habe.
Und wenn du das gemacht hast, podcasten wir dann wieder zu dem Zwischenstand. Ich wollte gerade sagen, zum fertigen Ergebnis. Aber wenn ich dich richtig eindeute, würde ich sagen, fertig. Wann ist es schon fertig?
Ja, genau. Es wird immer nur Iterationen geben. Man wird immer beim nächsten Mal das besser machen.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Stefan Fuß. Alles Gute für deine weitere Arbeit.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Digital macht Schule, hört hin. Der Podcast des Hamburger Infoportals.